PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Hi, bevor es mit der Folge losgeht, vielen Dank schon einmal für die ganzen Abos und Bewertungen und all die Menschen, die regelmäßig reinhören. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert oder bewertet habt, dann macht das doch gleich am besten jetzt. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema heute. Wir haben ja schon viel über Gleichberechtigung, Mental Load oder auch Gender Gaps gesprochen. Und in dieser Folge möchte ich einmal drauf schauen, wie all das auch mit unserer psychischen Gesundheit zusammenhängt und welche Unterschiede es da auch zwischen Männern und Frauen gibt. Wenn ihr oder jemand in eurem Umfeld dazu gerade akut Hilfe braucht, dann schaut doch mal in die Shownotes. Dort verlinke ich euch niedrigschwellige Hilfsangebote. Für das Thema heute habe ich mich mit Dr. Antonia Drews verabredet. Sie ist promovierte Psychologin, systemische Therapeutin und berät auch Organisationen und Führungskräfte. Ich verlinke euch ihr Coaching- und Therapieangebot mal in den Shownotes. Von ihr wollte ich wissen, warum Frauen häufiger mit Depressionen und Angststörungen diagnostiziert werden als Männer. Also, ob es dafür beispielsweise biologische oder eher gesellschaftspolitische Gründe gibt. Außerdem habe ich sie gefragt, woran man eine psychische Erkrankung erkennen kann und wann man sich um therapeutische Hilfe kümmern sollte. Aber auch das Thema Resilienz hat mich natürlich beschäftigt, gerade auch in unserer aktuellen Gegenwart, wo es von Krisen scheinbar nur so wimmelt. Aber bevor ich schon alles verrate, würde ich sagen, let's go. Hallo Antonia, schön, dass du heute da bist. Lass uns doch gern zum Anfang einmal direkt klären, warum es sich lohnt, beim Thema psychische Gesundheit in Geschlechter zu unterscheiden. Also welche Unterschiede gibt es da konkret zwischen Männern und Frauen?
Also einmal muss man sagen, das Geschlecht, also das soziale Geschlecht, das Gender, aber auch das zur Geburt zugewiesene, also im Englischen wird ja zwischen Sex und Gender unterschieden, dass das ein bestimmender Faktor ist für Gesundheit und für Krankheit. Und für gesundheitliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern in dem Fall sind zum einen ungleiche Verhältnisse, auch gesellschaftspolitisch gesehen, und aber auch individuelle unterschiedliche Verhaltensweisen mitverantwortlich. Und deswegen macht es, glaube ich, schon Sinn, da auch mit dieser Genderbrille sozusagen drauf zu gucken.
Ich habe gelesen, dass jährlich jede fünfte Frau eine Angststörung diagnostiziert bekommt. Und bei Männern ist es nur jeder zehnte. Und auch Depressionen werden bei Frauen häufiger diagnostiziert. Warum ist das so?
Also Angststörungen und so affektive Störungen, zu denen die Depression gehört, gehören gemeinhin, ob man jetzt auf Männer oder auf Frauen schaut, zu den häufigsten Erkrankungen, psychischen Erkrankungen deutschlandweit. Und du hast total recht, da gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und das hat zum einen den Hintergrund, dass Ärztinnen und Ärzte bei gleichen Symptomen bei Frauen oder bei weiblich gelesenen Personen häufiger psychische Störungen diagnostizieren oder vermuten, während sie bei Männern tendenziell eher körperliche, also somatische Ursachen vermuten. Und darauf basiert dann natürlich auch die weitere Behandlung im Verlauf, sodass Frauen häufiger dann mit einer psychischen Diagnose versehen auch eben in ambulante psychotherapeutische Unterstützungsnetze geschickt werden oder eher ermuntert werden, die aufzusuchen.
Wahnsinn. Welche psychischen Erkrankungen treten denn bei Frauen noch häufiger auf?
Also du hast es schon erwähnt, zum einen ist das die Depression. Und generell, glaube ich, macht es an der Stelle Sinn, nochmal zwischen internalisierenden und externalisierenden Symptomgruppen zu unterscheiden. Es gibt also psychische Erkrankungen, die eher damit einhergehen, dass externalisierende Symptome gezeigt werden. Das sind dann Symptome, die sich eher nach außen richten. Das heißt, die sich auf Verhaltensebene zeigen. Das kann gewalttätiges Verhalten bedeuten. Das kann auch den Gebrauch von toxischen Substanzen bedeuten, also Drogenkonsum oder auch Drogenmissbrauch. Und internalisierende Symptome beziehen sich eben eher auf den inneren Gefühlshaushalt. Das kann ein Selbstzweifel sein, das kann ein Gefühl von innerer Leere sein, eine Abgeschlagenheit, eine Traurigkeit. Und interessant ist, dass Frauen gemeinhin häufiger von diesen internalisierenden Symptomen betroffen sind. Das heißt, dass die eher dazu neigen, sich traurig zu fühlen, mit Verzweiflung zu reagieren, während Männer, sage ich mal, das eher ausagieren und nach außen wenden.
Mhm. Lass uns gern nochmal über die Ursachen sprechen. Welche Rolle spielen die Genetik? Du hast es vorhin kurz angesprochen, aber vielleicht auch hormonelle Unterschiede beim Auftreten psychischer Erkrankungen.
Also die Unterschiede sind total vielschichtig. Du sprichst das ja schon an. Das können zum Beispiel hormonelle Schwankungen sein. Mhm. Die treten bei Frauen ja häufig oder besonders während der Pubertät, der Menstruation, der Schwangerschaft und dann eben der Menopause auf und können das Risiko an Depressionen und an Angststörungen zu erkranken massiv erhöhen. Mhm. Und wenn wir über Risikofaktoren sprechen, ist, glaube ich, ein ganzheitlicher Blick total wichtig. Das heißt, Hormone und genetische Konstitution haben super großen Einfluss und gleichzeitig sind wir natürlich auch soziale Wesen, die immer in einen Kontext aus unterschiedlichen Umgebungsfaktoren so eingebettet sind. Und da gibt es ein spannendes Modell, was auch schon ganz schön alt ist, wo sich aber immer noch drauf berufen wird, aus den späten 70er Jahren. Das hat ein New Yorker Psychiater mal hervorgebracht. Das ist das biopsychosoziale Modell, mit dem es sich eben lohnt, auf Krankheiten zu gucken, um eben diese bio-, psycho- und sozialen Risikofaktoren so ein bisschen rauszuarbeiten. Mhm. Und jetzt so in Bezug auf Frauen muss man sagen, dass Frauen häufig schon sehr besondere psychosoziale Belastungen erleben. Zum Beispiel sind sie deutlich häufiger als Männer von Mehrfachbelastungen betroffen, dass sie also den Beruf, die Familie, zum Beispiel Pflege von Angehörigen zeitgleich irgendwie jonglieren müssen.
Mental Load.
Genau, Mental Load ist ein gutes Stichwort, genau. Und wenn es bei dieser Vereinbarkeit zum Beispiel von Beruf und Familie zu Konflikten kommt, dann ist das statistisch nachweisbar eben mit einer deutlich schlechteren Gesundheit der entsprechenden Mütter verbunden. Genau, und wenn wir über Mental Load sprechen und über Care-Arbeit, wenn man sich das so als, wenn man sich die Sorgearbeit sozusagen so als so eine Art Eisberg vorstellt, dann gibt es hier einerseits diesen sichtbaren Teil der Aufgaben quasi oberhalb der Wasseroberfläche. Und das ist meistens so der Bereich, über den sich viele Paare oder Personen eben in anderen Sorge- oder Lebensgemeinschaften schon recht gut einig sind oder die den irgendwie relativ fair für ihr Verständnis aufteilen. Und andererseits gibt es aber eben ja auch den unsichtbaren Teil unterhalb der Wasseroberfläche. Das ist also dann ja diese mentale Denkarbeit, die dafür sorgt, dass Sachen überhaupt erledigt werden. Also dazu gehört, Bedürfnisse zu antizipieren, Optionen abzuwägen, dann auch Entscheidungen zu treffen und auch zu kontrollieren, wurde das jetzt wirklich erledigt? Genau, und diese ständige Beschäftigung mit diesen unsichtbaren Aufgaben, um den Familien- oder den Zusammenlebensalltag aufrechtzuerhalten, betrifft eben hauptsächlich Frauen. Und deswegen ja, ist das ein ganz relevantes Thema, wenn man auch über die psychische Gesundheit von Frauen spricht.
Stichwort Risikofaktoren vielleicht. Was sind eher gesellschaftliche bzw. soziale Ursachen dafür? Also vielleicht kannst du da noch mal konkret drauf eingehen.
Also es ist zum Beispiel interessanterweise so, das trifft auf beide Geschlechter zu, aber bei Frauen noch mal mehr, dass Frauen mit einem niedrigen Bildungsniveau häufiger an psychischen Erkrankungen, zum Beispiel der Depression, leiden, als im Vergleich Frauen mit einem mittleren oder höheren Bildungsniveau. Und es gibt natürlich auch, wenn wir von Frauen sprechen, nochmal gesondert sehr vulnerable Gruppen. Das sind zum Beispiel so LGBTQ-Frauen, also lesbische, bisexuelle, transgeschlechtliche Frauen. Die haben auch ein erhöhtes Risiko, an Depressionen zu erkranken. Es gibt eine ganz deutlich erhöhte Suizidprävalenz, also ein Vorkommen von Selbsttötungsversuchen und auch tatsächlich erfolgreich durchgeführten Versuchen, als das bei heterosexuellen und cisgeschlechtlichen Frauen der Fall ist. Cisgeschlechtlich, vielleicht noch kurz einen Satz dazu, das sind Frauen oder damit sind Frauen gemeint, deren Geschlecht, was denen bei Geburt zugewiesen wurde, zusammenfällt mit dem sie sich dann im weiteren Verlauf ihres Lebens identifizieren. Und ja, ich glaube, wichtige Schutzfaktoren, was diese besonders vulnerable Gruppe von Frauen angeht, sind gesellschaftliche Akzeptanz, also das Gefühl zu haben, auch in dieser geschlechtsspezifischen Identifikation, in meinem Selbstbild werde ich gesehen und akzeptiert und nicht diskriminiert und ganz klar ein unterstützendes soziales Umfeld. Mhm. Andere Gruppen, die besonders verletzlich sind, besonders betroffen, sind alleinerziehende Mütter. Die sind auch in besonderer Weise psychisch belastet und schätzen ihre Gesundheit häufig im Vergleich zu Müttern, die in Partnerinnenschaften leben, als deutlich schlechter ein. Mhm. Und zum Beispiel auch Frauen mit Fluchterfahrung, die also vor, während oder auch nach der Flucht starken körperlichen und auch seelischen Belastungen ausgesetzt sind.
Mhm. Du hast es eben kurz angesprochen, Stichwort Bildung. Warum ist das so, dass Frauen aus niedrigeren Bildungsniveaus häufiger psychische Erkrankungen erleiden?
Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist ein komplexerer Zusammenhang aus dem, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben. Das hängt nämlich, glaube ich, sehr mit Care-Arbeit und auch wieder dem Mental Load-Aspekt zusammen. Mhm. Also der kann natürlich auch Männer treffen, dieser Mental Load. Die Forschung zeigt aber ganz klar, dass Frauen häufiger betroffen sind. Und das liegt eben auch daran, dass Frauen häufiger Care-Arbeit übernehmen. Und es gibt einen ziemlich großen Gender-Care-Gap. Mhm. Also quasi, wer übernimmt wie viel Fürsorgeverantwortung? Also kurz, wer übernimmt auch mehr unbezahlte Care-Arbeit? Und dieser Unterschied, der gemeinhin schon ziemlich groß ist, der liegt, der lag vor 2 Jahren bei fast 50%.
Wow.
Ja, und der zeigt natürlich, dass Frauen deutlich mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen oder Haushaltsaufgaben verbringen. Und das ist natürlich Zeit, die ihnen für Erwerbsarbeit fehlt.
Mhm.
Und das bringt ihnen, da kann ich das jetzt vielleicht an der Stelle so ein bisschen verknüpfen mit der vorangegangenen Frage nach dem Bildungsniveau, das bringt diesen Frauen natürlich auch wirtschaftliche Nachteile. Das heißt, für Frauen ergeben sich diese Nachteile in Bezug auf ihre beruflichen Chancen, auf ihre Bezahlung, auf ihre finanzielle Eigenständigkeit und letzten Endes perspektivisch gedacht auch für ihre Altersvorsorge. Und von all diesen Dingen sind Frauen mit einem niedrigeren Bildungsniveau natürlich nochmal deutlich mehr betroffen, weil das natürlich einen direkten Einfluss auf berufliche Perspektiven hat.
Mhm.
Und was dadurch häufig entsteht, ist eine finanzielle Abhängigkeit von den entsprechenden, meistens männlich gelesenen Partnern, die Frauen dann oft in prekäre, auch Altersarmut stürzen kann. Insbesondere, wenn sich so Lebensrealitäten nochmal verändern. Wenn es zum Beispiel zum Ende der Partnerschaft kommt, wenn, falls eine Ehe vorgelegen hat, zu einer Scheidung kommt.
Mhm. Also so ein bisschen ein Teufelskreis mit Rentenlücke, Altersarmut und da vorangehende Abhängigkeit in klassischen Rollenbildern.
Mhm. Total.
All diese Faktoren sind ja irgendwie auch Ausdruck unserer Gesellschaft. Wie sieht das denn in anderen Ländern beziehungsweise auch auf anderen Kontinenten aus? Sind die Verbreitung und die Gründe für psychische Erkrankungen ähnlich?
Mhm. Also man kann schon international in der Forschungslandschaft ganz gut ablesen, dass die Betroffenheit zum Beispiel von Angsterkrankungen und von depressiven Erkrankungen bei Frauen fast doppelt so hoch ist wie bei Männern.
Mhm.
Und das ist auch ganz unterschiedlich, unabhängig von den kulturellen und gesellschaftspolitischen Lagen, in denen sich die Frauen in anderen Ländern befinden.
Mhm.
Genau.
Jetzt haben wir ja viel über Status quo und die Ursachen gesprochen, aber wie sieht es denn bei der Problembewältigung aus? Also was würdest du sagen, bei welchen Symptomen sollte ich mir professionelle Hilfe suchen? Vielleicht auch hier die Frage, wann ist es in Anführungsstrichen nur eine Krise und ab wann ist es eine Erkrankung?
Also jeder Mensch hat ja schwierige Phasen im Leben, mit denen er oder sie irgendwie umgehen muss. Das ist völlig normal. Das Problem ist aber, dass viele Menschen, die unter psychischen Problemen leiden, sehr selten, zu spät und teilweise sogar gar nicht nach psychologischer oder professioneller psychologischer Hilfe suchen. Und das hat, glaube ich, ganz verschiedene Gründe. Das kann zum einen daran liegen, dass es eine Angst gibt, stigmatisiert zu werden, weil es leider immer noch oft ein großes Tabuthema ist, über psychische Erkrankungen zu sprechen. Das kann daran liegen, dass die eigene Kraft einfach nicht ausreicht, um diesen Suchprozess, der auch wahnsinnig mühselig und langwierig sein kann, auf sich zu nehmen. Oder weil die Betroffenen einfach auch schlicht gar nicht wissen, wo sie Hilfe finden. Mhm. Also es gibt eine Reihe von Fragen, die man sich, glaube ich, als betroffene Person oder wenn man das Gefühl hat, dass es einem psychisch einfach wirklich merklich schlecht geht, erstellen kann, mit der man so ein bisschen für sich selbst so innerlich abklopfen kann, ob es sich lohnt, sich da professionelle Hilfe zu suchen. Und angefangen vielleicht mit der Frage, schränkt dich dein Zustand in deinem Alltag, in deinem alltäglichen Leben ein? Mhm. Eine weitere Frage wäre, leiden die Beziehungen zu wichtigen Bezugspersonen in deinem Leben unter deinem Zustand, wie er jetzt ist? Gibt es Aktivitäten, die dir vielleicht früher total viel Freude gemacht haben, die dir jetzt so gar keinen Spaß mehr machen? Mhm. Ist es so, dass dein soziales Umfeld sich zunehmend Sorgen macht und sagt, was ist denn da los? Meinst du nicht, du könntest irgendwie eine Form von Support gebrauchen? Oft ist es auch so, dass die Leute so ein sogenanntes Ärztinnen-Hopping hinter sich haben, dass sie also verschiedene Ärztinnen aufsuchen und keine dieser Fachpersonen so richtig eine Ursache findet für die vermeintlichen körperlichen Beschwerden. Dann kann auch ein Indikator sein, ob man vermehrt zu Alkohol oder zu anderen Substanzen greift, um ja vielleicht das Gefühl zu haben, dass es sich endlich mal wieder ein bisschen leichter anfühlt, Probleme besser bewältigen zu können. Und ja, so unterm Strich, wenn man das Gefühl hat, dass der eigene Versuch, das Problem oder die Problemlage in den Griff zu bekommen, zu verändern, nicht mehr richtig greifen, dann würde ich sagen, ist es eine gute Idee, sich mal auf den Weg zu machen. Genau, und man muss dazu sagen, dass das einfach vielen Leuten traurigerweise immer noch nicht gelingt. Also es ist deutschlandweit jede fünfte Person von einer psychischen Erkrankung betroffen und von all diesen Betroffenen schaffen es nur 30%, sich Hilfe in Form von einer Psychotherapie zu organisieren.
Gerade das Stichwort Therapie. Es gibt ja Stimmen, die sagen, wir alle sollten irgendwie mal eine Therapie machen. Also gerade in so amerikanischen Filmen oder Serien, ja, so Everybody has a shrink. Mal abgesehen vom Therapieplatzmangel, wie stehst du dazu?
Also ich würde nicht sagen, dass jeder Mensch eine Therapie braucht. Ich glaube, manchmal hilft es sogar einfach mal abzuwarten. Gerade wenn Symptome so das allererste Mal auftreten, sollte man, wenn es denn geht, erstmal einige wenige Wochen abwarten, weil es sich manchmal auch ganz ohne professionelle Behandlung wieder normalisiert. Das ist zum Beispiel im Fall von Depressionen in ca. 10% der Fälle der Fall. Und was häufig unterschätzt wird, auch während einer psychotherapeutischen Behandlung, dass wir ja nur einen Bruchteil unserer Lebenszeit mit der Therapeutin oder dem Therapeuten in einem Behandlungsraum verbringen und dass der große Rest ja nebenher passiert. Und der betrifft ja quasi unsere ganze Lebenspraxis. Mhm. Also wie ernähren wir uns, wie bewegen wir unsere Körper, wie stabil sind unsere sozialen Beziehungen, wie gestalten wir unseren Arbeitsalltag und ja, erleben wir Sinn in dem, was wir tun. Und es schadet also nie, ganz unabhängig davon, wo man so steht, vor oder während einer Psychotherapie, auch auf eine gesunde Lebensweise zu achten. Genau, aber ich glaube, die Regel hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also es lohnt sich dann, nach Hilfe zu suchen, wenn man das Gefühl hat, der eigene Alltag ist massiv eingeschränkt. Und ich würde aber auch bei Psychotherapie nochmal auf die Frage hin, ob ich das jedem empfehlen würde, generell sagen, das ist wie bei jedem Heilmittel, denke ich. Also so viel wie nötig ist, aber irgendwo auch so wenig wie möglich.
Und was kann denn so eine Therapie leisten und was nicht? Also was kann ich mir davon versprechen? Beziehungsweise woher weiß ich auch, ob das die richtige Wahl für mich ist, auch die Therapieart zum Beispiel?
Also was eine Psychotherapie leisten kann aus meiner Sicht, ist, dass sie in akuten Krisen unterstützt und dass sie in dem Moment auch Leben retten kann. Psychotherapie erweitert oder kann Perspektiven erweitern, also auf sich selbst, auf das eigene Leben bezogen, auf Konfliktsituationen, auf Herausforderungen. Und das führt im besten Fall, wenn es gelingt, dazu, dass sich die betroffene Person, also die Klientin, der Klient, wieder zu mehr Selbstwirksamkeit im Alltag befähigt fühlt. Also, dass die Person die Erfahrung macht, ich nehme mir was vor, das fühlt sich bearbeitbar und machbar an und es gelingt mir am Ende auch, das zu machen. Das stärkt natürlich dann das eigene Selbstvertrauen und setzt so einen positiven Zirkel quasi in Gang und befähigt im Grunde, das denke ich, ist so das, ja, das größte Ziel von Psychotherapie, dass sie befähigt, das eigene Leben zu leben. Das klingt jetzt sehr groß, aber ja, Entscheidungen zu treffen, eigenständig Konflikte zu bewältigen und tatsächlich auch Gefühle zu fühlen. Ganz häufig geht es erstmal darum, mit dem zu sein, was ist, das auszuhalten und es dann, je häufiger man es auch geschafft hat, durch diesen emotionalen Zustand sich durchzubewegen und zu merken, ich halte es aus und gehe vielleicht ein Stück weit auch verändert mit einer anderen Perspektive drauf raus, kann ich das auch neu einsortieren. Und natürlich auch Strategien im Umgang zu finden mit ganz konkreten Belastungssituationen. Das ist auch was Therapie leisten kann. Du hattest ja auch nach Schulen gefragt, nach unterschiedlichen Therapieschulen. Das ist, glaube ich, das wäre so ein Tipp von mir, wenn es an die Psychotherapie-Platzsuche geht. Ich würde auf jeden Fall, ich empfehle immer gerne, du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, es gibt zu wenige Psychotherapieplätze auf zu viel Bedarf. Das stimmt. Und trotzdem ermutige ich Leute immer total gerne, vorab der Suche für sich ganz selbstbewusst und selbstbestimmt ein paar Suchkriterien festzulegen. Und die können zum Beispiel auch das therapeutische Verfahren mit einschließen. Dass ich mich also selber mal frage, was wünsche ich mir eigentlich für eine Art der Unterstützung? Und im zweiten Schritt dann auch zu gucken, mit wem. Also auch Kriterien, was die Therapeutin, den Therapeuten angeht, mal abzuklopfen. Was ist mir da wichtig? Zum Beispiel, was kann, muss natürlich keine Relevanz haben, aber was ist das Geschlecht von meinem Gegenüber? Was wünsche ich mir vielleicht für einen Erfahrungsgrad? Soll das eine Person sein, die ich auch migrantisch lese, die einen bestimmten Background mitbringt? All das kann ja, was meine Thematik, die ich da mit in die Therapie bringe, total relevant sein. Und was die therapeutischen Schulen angeht, gibt es einfach große Unterschiede. Ich glaube, das wird ein kleines bisschen den Rahmen sprengen. Aber was sich total lohnt für Leute, die auf der Suche nach einem Therapieplatz sind, sich auf den zum Beispiel Internetseiten der Psychotherapiekammern, da gibt es in jedem Bundesland, so auch eben in Berlin eine, zu informieren. Und es gibt so grob gesagt 4 Richtlinienverfahren in Deutschland. Das heißt also Therapieansätze, die von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden. Und genau, das ist einmal die Psychoanalyse, dann sind das tiefenpsychologisch fundierte Verfahren, dann ist das die kognitive Verhaltenstherapie und die systemische Therapie, jetzt seit einigen Jahren. Und ich glaube, das ist eine persönliche Präferenz, ne? Diesen therapeutischen Schulen liegen unterschiedliche theoretische Konzepte zugrunde und sie eignen sich für einzelne Personen besser oder schlechter und sind auch in bestimmten Problemlagen besser oder schlechter geeignet. Das ist, glaube ich, ein ganz individueller Abwägungsprozess, den man so ein bisschen für sich selber ausloten muss.
Super, danke schon mal für die Hinweise. Wir sprechen am Ende der Folge tatsächlich darüber, wie man denn einen Therapieplatz findet. Und die Links dazu packe ich euch natürlich in die Shownotes. Vielleicht nochmal die Frage, was sind denn andere niedrigschwelligere Hilfsangebote außer Therapie? Also was hältst du beispielsweise von Apps, die unter anderem auch von Krankenkassen herausgebracht werden?
Ich finde, alles, was hilft, ist gut. Also ich glaube, worauf man achten sollte, ist, dass zum Beispiel so Selbsttests, die vielleicht wissenschaftlich fundiert sind und kostenlos im Internet zur Verfügung stehen oder auch verknüpft sind mit Apps, dass die einfach ein total hilfreicher Richtungsweiser sein können, aber keine professionelle Diagnose oder kein professionelles Gegenüber ersetzen. Aber da bin ich, glaube ich, sehr liberal und denke, ja, alles, was hilft, von Meditation über
Sport.
Ja, genau.
Ausdauersport.
Ja, genau, ist gut. Also genau, alles, was so eine gesunde Lebenspraxis irgendwie, was dazu verhilft, ist total willkommen und gut. Also ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt so explizit in meiner Praxis empfehle, aber das hat nicht den Grund, dass ich es nicht befürworte. Also ich bekomme auch häufig von Klientinnen Tipps, was irgendwelche Apps angeht und freue mich dann immer, die mal selber auszuchecken.
Mhm. Stichwort Resilienz. Was kann ich denn präventiv tun und wie bleibe ich am besten ja mental gesund, auch ohne Therapie? Und ja, welche Lebensstil-Tipps hast du vielleicht da?
So ein bisschen das, was ich, glaube ich, vorhin schon gesagt habe. Also einfach so auf die Basics achten, sich gut ernähren, seinen Körper hin und wieder mal bewegen, achtsam mit sich umgehen. Ich glaube, eine Falle, in die wir alle so in ja unserem ja sehr kapitalistisch geprägten Arbeitsmarkt immer wieder tappen, ist, dass das soziale Umfeld ja ein wahnsinnig guter Schutzfaktor ist und uns total trägt. Dass das aber auch was ist, was wir als allererstes so aus unserem Kalender streichen, aus unserem Terminkalender, wenn wir das Gefühl haben, dass wir sehr viel mit Ressourcen und Zeitdruck konfrontiert sind. Und was dann entsteht, das erlebe ich häufig mit Klientinnen, die sehr ambitioniert im Beruf sind, ist, dass so eine Art Monokultur entsteht und man irgendwann wirklich ja, sich wie in so eine Erfolgsabhängigkeit, die man nur noch aus beruflichen Erfolgen bezieht, rein manövriert hat. Und das ist was ganz schön belastend sein kann und auch schwierig sein kann, da wieder rauszukommen. Deswegen würde ich empfehlen, manchmal auch kontraintuitiv vielleicht zu entscheiden, eher konservativ immer auch in das Private, in die private Welt weiter zu investieren. Mhm. Auch wenn die Einladung in bestimmten Lebensphasen, wenn man das Gefühl hat, man hat mega viel Energie und hat irgendwie so viele Ideen, die irgendwie in die Welt gebracht werden wollen, trotzdem nicht zu vergessen, dass das tragende soziale Kontakte und Beziehungen auch im privaten Umfeld einfach echt wichtig sind, auch um psychisch gesund zu bleiben.
Um den Ausgleich zu schaffen.
Genau, um den Ausgleich zu schaffen. Aber ich würde auch sagen, um unabhängig zu bleiben, unabhängig von den beruflichen Erfolgen, die da, ja, die möglicherweise jetzt gerade da sind, aber die ja auch mal ausbleiben oder sich verändern können. Ne? Ich habe schon so viele Menschen gesehen, denen einfach Dinge passiert sind, wovon heute auf morgen dann einfach die Lebensrealität eine völlig andere war. Das können zum Beispiel auch körperliche Verletzungen sein, im Leistungssport zum Beispiel, die dann einfach dazu führen, dass so der Karriereplan sozusagen plötzlich ganz anders aussieht.
Ja. Zum Abschluss nochmal aus einer anderen Perspektive. Was würdest du sagen, wie kann ich FreundInnen, Familie unterstützen, wenn ich merke, dass es ihnen nicht so gut geht?
Ich glaube, in erster Linie da sein und verständnisvoll zuhören und die betroffene Person zu kleinen Schritten in Richtung eines gesunden Lebens zu unterstützen. Ich glaube, Geduld ist ein ganz großer Faktor und ein gutes Maß aus Unterstützung bereitstellen und anbieten und trotzdem aber die Eigenständigkeit der betroffenen Person achten. Also eher wissen lassen, ich sehe dich, ich bin da und ich helfe dir, wenn du mich brauchst. Und soweit es geht, darfst du entscheiden, ob und wann das passiert. Und immer auch dran denken, dass auch eine Person, die sehr krank ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt, immer auch gesunde Anteile in sich trägt. Und oft hilft die Frage, wie würde der gesunde bzw. der kranke Anteil in dieser Person gerade reagieren? Und zu versuchen, die Person darin zu unterstützen, die gesunden Anteile eben weiter zu stärken. Und wenn eine Person, ob es jetzt im Familienkreis oder im Freundinnenkreis ist, zum Beispiel Psychopharmaka einnimmt, also medikamentös noch mitbehandelt wird, lohnt es sich, sich da zu informieren. Was sind zum Beispiel Nebenwirkungen, die sich auch auf das soziale Verhalten von der Person auswirken können, damit ich Bescheid weiß, gegebenenfalls auch unterstützend da sein kann. Und sich, glaube ich, insgesamt als angehörige Person auch nicht zu viel aufzuladen, sondern sich bewusst zu machen, das ist auch für mich unter Umständen als Bystander sozusagen wahnsinnig herausfordernd. Da gibt es auch tolle Unterstützungsangebote für Angehörige, die für die man sich überhaupt nicht schämen muss, wenn man die annimmt oder aufsucht.
Was sind das für Angebote?
Das sind zum Beispiel Angebote für Angehörige oder PartnerInnen von psychisch erkrankten Personen. Ich habe zum Beispiel eine sehr enge Freundin, die lange mit jemandem zusammen war, der an einer ganz schweren, klinisch sehr relevanten Depression gelitten hat. Und das war für sie wirklich ein Gamechanger in der Beziehung, als sie diese Ressource für sich entdeckt hat und da einfach auch dann nicht mehr das Gefühl hatte, mit dieser Thematik so allein zu sein.
Ja, extrem wichtig. Also danke für den Hinweis. Und hast du da auch einen konkreten Tipp für unsere ZuhörerInnen?
Also es gibt eine ganze Reihe an total tollen Vereinen und Stiftungen. Mhm. Zwei, die mir jetzt so spontan einfallen, sind zum Beispiel der Verein Pro Psychotherapie e.V. Und was jetzt Depression angeht, weil ich da gerade drauf eingegangen bin, das ist die Deutsche Depressionshilfe. Genau, die haben einfach ein ganz buntes Potpourri an Angeboten für Betroffene, aber eben auch für Angehörige von Betroffenen.
Mhm. Okay, vielen Dank für die Tipps. Die packen wir euch natürlich auch noch in die Shownotes. Ja, Antonia, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es ist ein unglaublich vielschichtiges Thema, was wir heute besprochen haben. Vielen Dank für deine Zeit und deine Aufklärungsarbeit.
Ja, danke dir.
Ein Fact to Snack.
Im Interview mit Antonia ging es ja um das Thema Therapieplätze. Und die Therapieplatzsuche ist leider gar nicht so einfach, weil die meisten Praxen eben komplett überlaufen sind. Deswegen wollte ich die Kategorie heute nutzen, um euch erste Anlaufstellen mitzugeben, wenn ihr oder Menschen in eurem Umfeld Hilfe brauchen. Und leider sind das natürlich alles keine ultimativen Geheimtipps, aber in jedem Fall ist es gut, davon gehört zu haben. Gesetzlich Versicherte können beispielsweise die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen. Die erreicht ihr unter 116 117 und dort wird euch innerhalb von 4 Wochen eine Sprechstunde in einer psychotherapeutischen Praxis vermittelt. Falls ihr direkt selbst in einer Praxis anruft, dann fragt besser nach einer Sprechstunde und nicht direkt nach einem freien Therapieplatz. Die müssen sie nämlich anbieten, weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Außerdem gibt es auch sogenannte Ambulanzen von psychotherapeutischen Instituten. Dort wird man von TherapeutInnen in Ausbildung behandelt und bekommt eventuell schneller einen Platz, als wenn man niedergelassene TherapeutInnen abklappert. Alle Infos dazu, aber auch zu den Themen, die Antonia angesprochen hat, verlinke ich euch gern nochmal in den Shownotes. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotz dieses eher schweren Themas gefallen und ihr habt auch etwas mitgenommen. Wenn ihr euch mehr Folgen zum Thema psychische Gesundheit wünscht, dann schreibt mir doch gerne an podcast@hör.one. Da lese ich all eure Fragen und auch euer Feedback. Und wenn ihr diesen Podcast über Spotify hört, könnt ihr mir auch gern direkt unter der Folge einen Kommentar dalassen. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.